Ja, herzlich willkommen zur Folge 10 von Kannst du so nicht sagen mit meiner Wenigkeit Moritz Wagner und ich mache es mit Absicht andersrum. Der Esel nennt sich immer zuerst und Arne Graskowiak, der irgendwo in den sexiesten europäischen Ländern im DBB unterwegs ist. Arne, wie geht's dir, mein Lieber?
Hey Moritz, mir geht's sehr gut. Ich bin aber schon wieder in Deutschland. Ich bin in Bamberg. Gestern noch in Montenegro, heute in Bamberg. Mir geht's sehr gut, klar, immer, wenn ich mit dem DBB unterwegs bin. Wie soll's mir auch anders gehen dann?
Hast du aber ganz schön schnell die Under Armour Jacke angezogen, du. Vom Teamessen.
Ich hab Peak drunter.
Okay, gut.
Habe ich mir noch ein kleines Jäckchen drüber gezogen. Ja, ich komme direkt vom Abendessen, hab's wegen unserem Termin hier reingeschlungen, damit ich das Team-Dinner nicht verpasse. Und jetzt sitze ich hier. Freue mich.
Ja, es tut mir leid, ich bin ein bisschen im Stress heute. Es ist ja, das kann man ja den Zuhörern auch mal gerne sagen, es ist ja, wir machen das ja immer so entspannt hier, ne, so vor dem Mikrofon, aber eigentlich haben wir auch beide was zu tun.
Du tust immer so, als wärst du der meistbeschäftigste Mensch der Welt. Also
nee, heute komme ich wirklich ins Schwitzen. Also viel zu tun, aber für dich nehme ich mir immer Zeit und ja, freue mich, dass wir jetzt hier sind.
Hast du nicht heute einen Day off, hast du gesagt? Hast du heute denn schon trainiert?
Ich habe tatsächlich einen Day off, aber ich habe so eine, das wissen viele nicht, aber innerhalb des Vertrags gibt es so Appearances. Also du musst sozusagen eine bestimmte Anzahl der Zeit oder deiner Zeit opfern für, keine Ahnung, Fan zusammentreffen und Autogrammstunden und so. Und so eine habe ich heute und da kann ich halt auch nicht zu spät kommen. Deswegen würde ich jetzt gerne durch die Themen durchrattern. Nein, Spaß.
Aber opfern finde ich in diesem Zusammenhang auch einen harten Begriff. Also du investierst,
ja, investieren,
du investierst Zeit in deine Community, in die Fans.
Ja, komm, erzähl mir nichts.
Das ist mir sehr wichtig.
Erzähl mir doch mal, wie läuft's? Was geht? Gute, wichtiger Sieg, ne? Montenegro, ja, wenn ich richtig mitbekommen habe.
Das war ein absolut.
Ihr habt eine tolle Gruppe da zusammen.
Ja, irre. Wir sind jetzt hier in einem Februarfenster, wie man in Fachkreisen sagt, und sind hier mit wie viel Weltmeistern am Start? 4, 5 Weltmeistern, haben eine volle Kapelle. Und gestern ist Daniel noch dazugekommen, Daniel Theiss, frisch aus Monaco. Und ja, es ist cool, macht Spaß. Montenegro ist ja ein wunderschönes Land. Das ist ja so ein Ort, wo man normalerweise auch nicht hinkommt. Und da hatten wir auch eine gute Zeit, haben da im Hexenkessel von Podgorica gewonnen. Die haben ein gefährliches Pflaster, ja. Die haben so eine Ultra-Fanszene auch hinter uns gehabt. Und ich könnte mir vorstellen, hätten wir das nicht so relativ zügig klargestellt, was hier Phase ist, dass das auch echt ein Hexenkessel geworden wäre. Das hat sich so ein bisschen dann neutralisiert. Dann sind wir gestern ganz entspannt dann, nachdem wir um 22 Uhr im Hotel waren, gegessen haben, wurden wir dann um 6 Uhr morgens abgeholt. Du kennst das. Und sind dann über Wien nach Frankfurt und dann mit dem Bus noch 3 Stunden nach Bamberg gefahren. Waren dann geschmeidig gegen 16 Uhr dann im Hotel hier. Das sind halt so die, du schüttelst mit dem Kopf, ja, das ist halt Travel in Europa. Es ist halt, wenn du nicht mit dem Privatjet fliegst wie du, dann gibt es halt nur diesen, die Direktverbindung.
Weißt du, was lustig ist?
Was denn?
Weißt du, was lustig ist? Ich bin ja noch in der Gruppe. Ich bin ja in der Gruppe drin, das heißt, ich kriege die ganzen Nachrichten und auch wenn Heike immer die ganzen Bilder reinsendet und so, ich habe mir jetzt wirklich auch genau deswegen bei WhatsApp diese Einstellung ausgestellt, dass die automatisch hochladen, die Bilder runterladen, weil es ist einfach so viel Information und wenn ich dann schon sehe, so, ja, 5 Uhr Snack oder keine Ahnung, dann kriege ich direkt PTSD. Ja, und denk dann ganz lieb an euch und mute dann den Chat.
Ja, ich habe den nicht gemutet, weil ich musste schauen, dass ich den Anschlussflug dann in Wien bekomme, um dann weiter nach Frankfurt und mit dem Bus. Ja, es war ein langer Tag gestern, aber wir wollen ja nicht jammern. Du weißt ja selber, es ist immer eine überragende Kultur hier. Die Jungs haben gestern im Bus irgendwas gespielt. Es war auf jeden Fall sehr laut im Bus und die hatten eine gute Zeit. Deswegen,
das ist doch gut.
Freuen wir uns jetzt morgen noch ein Spiel gegen Bulgarien und dann sollte die Katze im Sack sein und dann geht's für die Mannschaft dann zu den Europameisterschaften.
Ja, geil. Ja, toll. Das freut mich. Schön, dass ihr da so viel Spaß habt ohne mich. Das ist doch schön. sonst irgendwas los bei dir? Also
ich saß gestern im Flieger. und hatte das Vergnügen, neben David Krämer zu sitzen. Der hat sich diese neue Serie reingepfiffen hier auf Netflix. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wie sie heißt. Wie heißt die? Es geht irgendwie um Team USA, habe ich verstanden, und Olympische Spiele. Und er war die ganze Zeit so irritiert, er wollte die ganze Zeit mit mir ein Gespräch anfangen. Und er hat mir gesagt, ja, wo sind wir denn da? Warum sind denn die Deutschen eigentlich zu sehen? Wenn ich das so richtig vernommen habe, ist da ein großer Fauxpas den Netflix-Produzenten passiert. Und sie haben wenig über das Team Deutschland in diesem Kontext berichtet. Hast du da was von mitbekommen? Hast du das gesehen?
Naja, ich habe, ja, also erstmal muss ich ganz vorneweg sagen, ich schaue diese Doku nicht. Einfach aus Protest und auch aus Angst, dass da Gefühle hochkommen, die schon ja sehr, sehr intensiv sind. Ne? Also ich muss schon sagen, das Thema Olympische Spiele und Paris hat sich für mich jetzt erstmal, das ist ja schon alles sehr, sehr emotional gewesen. Und das muss ich jetzt nicht unbedingt direkt wiederleben. Was ich habe auch von der Doku mitbekommen, und zwar nicht, weil ich auf Netflix die ganze Zeit browse, sondern weil anscheinend gibt es einen Clip, in dem ich heule. Und den haben mir nicht ein paar Leute geschickt, aber das wurde mir erzählt und dann wurde es mir auch gezeigt. Und da muss ich dann schon sagen, so, boah, ey, wäre ja immer schön gewesen, wenn mich jemand gefragt hätte. Und zwar, ich weiß nicht, ob du den Clip kennst, aber das ist nach dem Frankreich-Spiel. Ich erinnere mich natürlich auch daran. Habe ich die Media sozusagen übersprungen aus Frustration und bin direkt in den Locker-Room und habe auch ehrlich gesagt, wenn ich mich zurückerinnere, keine Kamera wahrgenommen in unserem Locker-Room. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer das gefilmt hat und bin dann ziemlich emotional geworden und das hatte ich eigentlich auch schon wieder vergessen und jetzt habe ich diesen Clip gesehen und das war mir dann schon wieder genug und dann will ich es jetzt auch nie wieder hören und nie wieder sehen. Also es ist schon krass, was das mit einem macht, so, ne, wenn man darüber zurückdenkt. Ich weiß nicht, wie das dir geht.
Ich erinnere mich auch, dass wir in die Kabine kamen und du dann so in Tränen ausgebrochen bist. Und das war für mich das Ende. Also ich musste dann gehen, weil das so dann so, also so auch so diese Gefühlslage mitzubekommen und dann so diese Traurigkeit, diese Enttäuschung.
Ja,
nicht nur so hängende Köpfe und alles, sondern wirklich wirklich Trauer. Und da bin ich aus dem Raum gegangen. Ich kann mich da genau dran erinnern.
Es ist ein ekliges und leeres Gefühl. Ja, es ist richtig eklig. Ich weiß noch, wie Oscar da Silva am nächsten Morgen zum Frühstück gesagt hat, oh, ein ekliges Gefühl, ne? Weil man kriegt es einfach nicht weg. Und ja, ich hab mir auch so AirPods reingesteckt. Also ich kam nicht drauf klar. Ich habe mir irgendeine Musik angemacht, glaube ich. Ich wollte nicht mit anderen Menschen gerade sein. Weißt du, was ich meine? Dieses Gefühl von alleine sein. Aber was mein primärer, also natürlich kam diese Emotion hoch, aber mein primärer Gedanke bei dem Clip war eher, wie hat mich da keiner gefragt, dass sie das in dieser Doku machen. Also ich verstehe ja mit Bildrechten und all sowas, aber also irgendwo fand ich das, gerade weil du jetzt sagst, wir waren ja überhaupt nicht Thema, keine Ahnung, weil ich habe die Doku nicht gesehen, aber also es ist ja schon ein ziemlich intensiver Clip, so. Ich habe davon nie was gehört, nie mitbekommen, nix.
Man hätte da einmal am Management Wagner anklopfen können und sagen, hey, hör mal zu. Ja, ich weiß, ich finde es auch
ja, krass. Oder? Also weiß ich nicht.
Ja,
also,
ich bin nicht in der Situation, ich bin in der anderen Situation. Man sieht mich auch in der Doku, der Amis. Ja. Man sieht die Filme, so die Amis, wie sie vom Feld gehen. Und dann sind wir nicht so im Hintergrund und rennen da so rum. Und direkt in der nächsten Szene wird dann so Steph Curry im Interview gezeigt. Dann habe ich gesagt, okay, das ist okay, das passt, passt.
Die beiden Legenden des Basketballs, des internationalen Basketballs.
Ja, weiß nicht. Aber dieses, du sagst das so mit diesen Gefühlen und diesen Emotionen. Ich meine, das will ja jeder Sportfan sehen, das ist mir ja schon klar. Das ist ja das, was ich als Fan sehen möchte. Aber so, dass die Kamera mittlerweile im Raum ist, gibt ja auch wirklich keine Safe Zone mehr. Es gibt ja keinen Platz mehr, scheinbar jetzt, das ist ja, wir sind ja auf dem Level angekommen, wo du als Athlet sagen kannst, hey, ich will jetzt einfach meine Ruhe haben. Du musst aufs Klo gehen vermutlich und musst dich da einschließen, dass du deine Ruhe hast als Athlet. Das ist schon krass.
Ja, es ist wirklich, so, je mehr ich drüber nachdenke, es ist wirklich, keine Ahnung, was wäre denn, wenn ich nicht geheult hätte, sondern den Tisch klein getreten hätte. Weißt du, was ich meine? Also so,
das wäre
also
geil gewesen. Das hätte ich gut gefunden.
Also ich glaube, ich bin sogar ins Badezimmer gegangen und habe einen Stuhl geworfen oder so. Aber ja, bin ich ganz deiner Meinung. Vor allen Dingen, ich habe das ja auch gar nicht wahrgenommen. Also wie gesagt, ich erinnere mich nicht, dass da Kameras waren. Mhm. Also ja, komisch. Aber in 3 Jahren gibt es wieder Olympia und das Thema hat sich für mich abgehakt. Bis dahin gibt es ganz viele andere tolle Sachen. Speaking of AirPods, ich wollte direkt gestern beim Spiel dran gedacht. Kennst du so Leute, die so in so öffentlichen Umgebungen bei Events so AirPods tragen, wo du dir so denkst, Digga, also ich saß gestern, wir haben gegen die Memphis Grizzlies gespielt, leider verloren, tragisch. Und ich sitze da hinter der Bank, habe ich so rumgeguckt, da saß sie mal Courtside und hat sich das NBA-Spiel angeguckt und hatte dabei AirPods an. Also wenn, solange der nicht eine andere Sprache spricht und einen übersetzten Kommentar da auf dem Ohr hat, verstehe ich nicht, was, also das regt mich so krass auf.
Also ich verstehe, dass man sehr gerne AirPods trägt. Ich nutze das auch oft, wenn man so unterwegs ist, wenn man reist, irgendwo im Bus sitzt, im Flieger, ja, dass du so auch damit signalisierst, jetzt möchte ich keinen Kontakt haben zu anderen Menschen. 100 Pro. Jetzt möchte ich meine Ruhe haben, bitte quatsch mich nicht an. Total fair. Dann aber auch, wenn ein zum Beispiel eine Stewardess anspricht oder jemand einen Ticketkontrolleur, dann nimmt man die raus und sagt Hallo, guten Tag und zeigt so einfach eine Form von Respekt.
Höflichkeit, Menschlichkeit.
Menschlichkeit, so. Wenn man jetzt im öffentlichen Raum ist und sich jetzt offensichtlich was anschaut, wo man jetzt bei nicht telefoniert und auch keine Musik hört, wie ein NBA-Spiel, dann ist das schon sehr fragwürdig, warum man dann AirPods anhat.
Ja, also, aber das ist, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber in Amerika passiert das immer mehr und die Leute reden dann so und tun das, als wäre das so Schmuck. Also keine Ahnung, vielleicht bin ich da oldschool, aber da kann ich mich einfach überhaupt gar nicht dran gefühlen.
Schlimmer.
Bin ich komplett asozial.
Schlimmer finde ich nur noch die Dinger, die dann auch so einen kleinen Speaker vorne dran haben. Kennst du die? Diese Oldschool-Dinger, die dann so wie so ein, die man nur auf einer Seite trägt und die dann vorne so ein Mikrofon dran haben in so einer Verlängerung. Mich hat diese Woche auch was aufgeregt, Moritz. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Bei euch in der NBA gibt es ja das All-Star-Game und in der NHL, ja, der Eishockey-Gegenveranstaltung, gibt es kein All-Star-Game mehr, sondern jetzt gab es ein Four-Nations-Turnier.
Also das ist erstmalig, weil davon habe ich auch gehört, aber ich habe es noch nie gehört.
Ich auch, es war neu, ich wusste, ich habe es nicht mitbekommen, dass das abgeschafft wurde. Das kam aber raus, dachte, oh cool, Four Nations Turnier. Welche Nationen spielen denn da? Also was sind denn die Kriterien? Ja, und dann kam natürlich direkt the best of the world. Ja, okay, wer ist das im Eishockey? Naja klar, USA, Kanada, okay. Und dann Finnland, Schweden. Da habe ich gedacht, okay, aber wenn man jetzt von diesen, das soll ja eine Show-Veranstaltung sein, das ist ja einfach ein erfundenes Event. Und jetzt sagen wir mal, der beste Eishockeyspieler der Welt, jetzt kann man darüber diskutieren, wer ist der Beste, aber einer der Besten ist ja ein Deutscher, Leon Dreiseitel. Der darf dann jetzt nicht mitspielen, oder was? Also das ist für mich, das ist so amerikanisch. Das ist wie, wenn ihr NBA-Championship gewinnt und dann sagt ihr, wir sind die World Champions. Nee, seid ihr nicht. Ihr seid NBA, Nordamerika Champions, seid nicht die World Champions. Und das ist auch so ein Ding, wo ich mich so aufrege. Nee, kannst du einfach so nicht sagen. Du musst das Ding irgendwie anders, also nennst doch vor, was auch immer, Teams und dann machst du ein Rest der Welt-Team und ist ja logisch, dass USA und Kanada, weil die so viele Spieler haben, aber warum spielt da nicht irgendwelche Tschechen noch mit, da stehen noch Russen, da gibt es total viele Russen, die top sind, was auch immer, finde ich total kacke.
Na, warum Russland jetzt nicht ins Four Nations Turnier eingeladen wurde, weiß ich schon, aber...
Nein, aber All-Star, du kannst ja ein Team machen, was aus mehreren, aus dem Rest der Welt, die kein eigenes Team kriegen, ja, also verstehe ich.
Ja, okay, ich habe ein paar Fragen dazu, weil ich hab mitbekommen, dass das eine sehr großes Event war auch. Also das hat riesen Aufmerksamkeit bekommen hier. Und ich war komplett verwirrt, weil ich das noch nie gehört hatte und mich Eishockey auch nicht so richtig auskenne. Jetzt habe ich eine Frage an dich. WM, da warst du ja auch dabei. War das die letzte WM, die Eishockey-WM, wo Deutschland Dritter geworden ist oder Zweiter?
Im Eishockey gibt es jedes Jahr eine Weltmeisterschaft.
Das ist natürlich schwierig, ne?
Das ist schwierig,
wie im Handball.
Ja.
Das ist ja wie im Handball.
Vor allen Dingen, also du hast ja eh schon 80, 90, 100 Spiele und dann auch noch eine WM.
Und vor allen Dingen, das entwertet ja auch die WM an sich. Dann gewinnst du es halt nächstes Jahr. Also es ist so ein bisschen so, weiß ich nicht, ob das... Ist ja wie im Handball, da gibt es gefühlt auch jedes Jahr ein Turnier, oder?
Du siehst mein Schulterzucken. Ich weiß auch nicht. Also weißt du, du als Spieler, du kannst dir das ja reinversetzen, der selber so viele Spiele hat. Wenn jetzt jedes Jahr eine Weltmeisterschaft wäre, dann fragst du dich auch immer, boah, nee, dieses Jahr, mir tut das Knie noch weh, ich habe die Hüfte, ich kann auch mit meiner Familie einfach in Urlaub fahren. Also, da können wir an anderer Stelle nochmal drüber sprechen. Müssen wir jetzt nicht aufmachen, das Fass, aber das ist wirklich kritisch. Und dann kommen halt viele Spieler aus den Top-Top-Ligen nicht, weil die sich dann schonen oder nicht dürfen oder was auch immer. Nächstes Jahr ist aber Olympische Spiele, also Olympische Winterspiele sind ja 2026 da, wollen dann alle aufdribbeln. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum sie das jetzt gemacht haben, dass die ganzen Spieler mal zusammenspielen können. Aber ja, es war ein Riesending in den USA und in Kanada auch. Und Kanada hat gewonnen.
Ja, cool. Du sag mal, ich habe, um jetzt ganz elegant das Thema zu wechseln, ich habe ein paar Bezugnamen, ja, die ich gesammelt habe. Weil du hast mich ja kritisiert, soziale Medien und so, dass ich mich nicht engagiere. Und dann habe ich mich mal an den Computer gesetzt, weil du hast gesagt, man kann jetzt auf dem Computer, auf Instagram, das war mir gar nicht bewusst. Und dann habe ich mir so wie so E-Mails ein paar Nachrichten durchgelesen. Also erstmal muss ich sagen, das hat jetzt gar nichts mit Instagram zu tun oder Social Media. Die erste Sache, auf die ich Bezug nehmen muss, das hat mir mein Vater gesagt. Du hast so einen Quatsch erzählt, als es um Matcha ging. War irgendwas mit Südamerika. Du. Irgendwas mit Südamerika und so. Was du meinst, ist wahrscheinlich Mate-Tee. Und Matcha kommt ja aus Japan. Ist ja ein japanisches Getränk. Und das wusste ich auch. Und im Nachhinein habe ich mich total geärgert, dass ich dich da nicht korrigiert habe. So, das ist die erste Sache. Nur, dass alle wissen.
Einsatz dazu ist wie mein ganzes Leben gefährliches Halbwissen. Weißt du doch.
Ja. Willkommen im Club. Es ist ja schön, dass wir zusammen uns hier tun. Dann eine Bezugnahme tatsächlich auf den sozialen Medien, die mir jetzt seit einigen Wochen auffällt, in Bezug auf eine Story, die ich am Anfang dieses Podcasts erzählt habe. Vielleicht erinnerst du dich, ich werde irgendwie die ganze Zeit auf so Reels getaggt oder auf TikToks gefragt, ob das so bei mir auch war. Und zwar geht es um Leute, die im Flugzeug furzen. Und ich dachte mir so, Digga, warum werde ich denn hier die ganze Zeit irgendwie getaggt? Und dann ist mir natürlich eingefallen, dass ich diese Poop-Story erzählt habe aus meinem Rookie-Jahr mit den Kaffeebohnen. Und da wollte ich mich noch an dieser Stelle an alle Hörer und Hörerinnen bedanken, dass das so wahrgenommen wurde. Und das haben wir übrigens jetzt im Griff bekommen. Also das können wir jetzt auch einfach zu Bett legen, dieses Thema. Und dann wirklich eine Bezugnahme, die mir sehr am Herzen liegt. Ich habe letzte Woche über Herr Wüstenberg gesprochen, mein Mathelehrer. Und wir haben über Schule gesprochen und wir haben wirklich mehrere Leute geschrieben, wie toll sie das fanden aus meiner Schule, dass das auch weitergegeben wurde an Herr Wüstenberg, dass das irgendwie zur Familie gekommen ist. Also ganz liebe Grüße.
Noch, der arbeitet noch?
Nee, ich weiß nicht, ob der noch an der Rosa-Luxemburg arbeitet, aber es wurde mir weitergeleitet, dass das in der Familie auch wahrgenommen wurde. Und da wollte ich eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar es gab so einen Mathe-Zusatz bei uns. Da konnte man im Hinblick aufs Abi noch eine extra Stunde Mathe auf einen Stundenplan sich bauen, damit man sozusagen im Abi, weil entweder Mathe oder Deutsch war gesetzt, dass man sich sozusagen verbessert. Und das habe ich gemacht, weil ich war, wie gesagt, nicht so gut in Mathe. Und
unsympathisch.
Unsympathisch, was hätte ich machen sollen?
Ich war auch nicht gut, aber ich habe sowas nicht gebucht, Mann. Sowas bucht man doch nicht.
Ja, aber ich wollte ja ein gutes Abi haben, weißt du? Und Herr Wüstenberg war da mein Lehrer und hat uns so ein bisschen geholfen. Und der war mal eine Woche weg, keine Ahnung, der hatte irgendwas, war krank, keine Ahnung, gute Besserung an dieser Stelle. Und dann gab es eine Ersatzlehrerin und die hat uns dann Aufgaben gegeben und wir sollten als Gruppe so ein bisschen oder mit unserem Partner da so zusammenarbeiten. Und ich weiß nicht, ob du das kennst von der Schule, aber sobald ich höre, der Lehrer kommt heute nicht und es kommt ein Ersatzlehrer, ist bei mir Konzentration weg. Ist alles scheißegal und ich mache nur Quatsch. Also so einer war ich. Ich weiß, das kann ich mir bei dir auch gut vorstellen.
Das war jetzt bei mir lehrerunabhängig. Ja, ich weiß, das war Story of my life.
Ja, gut, aber also ähnlich, aber sobald Wortersatzlehrer fällt, kannst du mit mir nicht mehr rechnen.
Ja.
Und dann musste ich natürlich trotzdem irgendwie dieses Arbeitsblatt ausfüllen und wir mussten da üben. Und dann hat die Lehrerin natürlich Notizen gemacht und sollte Herr Wüstenberg notieren für die nächste Woche, was so passiert ist und wer sich wie benommen hat. Und dann stand bei allen, oder nee, wir sollten aufschreiben, wer mit wem gearbeitet hat, dass wir sozusagen die Lösungswege herstellen können in der nächsten Woche. Und dann stand bei mir, dann hat Herr Wüstenwechsel in der nächsten Woche so vorgelesen, ja, bla bla bla, Anna hat mit Michelle gearbeitet, denke ich mir jetzt aus. Und dann Moritz hat mit dem gesamten Klassenraum zusammengearbeitet. Das werde ich nie vergessen, weil da hat Herr Wüstenberg mich angegrinst, mal gesagt, das macht Sinn. Und ja, das ist mir an dieser Stelle nochmal eingefallen und ganz liebe Grüße an Herr Wüstenberg.
So ein Lehrer hat ja eine, wie ich finde, eine große Verantwortung, hat ja einen großen Impact auch auf den Schüler. Was sind die Eigenschaften, die Herrn Wüstenberg denn ausmachen, dass du sagst, war ein geiler Lehrer?
Wow, das ist eine gute Frage. Also erstmal finde ich, Herr Wüsten, wenn ich zurückdenke, da hatte ich ein paar, muss ich ganz ehrlich sagen, Herr Evers ähnlich, sehr, sehr wertfrei. Also das erstmal eine Geschichte, so den Mensch als diesen annehmen, okay, du bist nicht gut in Mathe, dann pass auf, dann bringe ich dir nicht Mathe bei, sondern ich bringe dir bei, wie du die Prüfung bestehst. Weißt du, was ich meine? Und das ist ja letztendlich, man will ja als Schüler, man will einem ja, dass du einem hilfst. Also ist ja letztendlich, lernt man ja viel mehr im Prozess des Lernens, wie man lernt, als ob ich jetzt eine Funktion ausrechnen kann. Das brauche ich ja nie wieder. So. Und ich glaube, das ist, das hat der Wüstenberg immer sehr, sehr gut gemacht und auch eine sehr sachliche Art gehabt. Ja.
Finde ich ein guter Punkt. Also als Lehrer, das ist ja jetzt nicht nur auf Schule bezogen, zu erkennen, was ist denn eigentlich hier das Ziel von diesem Schüler? Was braucht der jetzt eigentlich? Hat der jetzt Bock auf das Thema? Will der das jetzt unbedingt checken und will der jetzt unbedingt da besser weiterkommen? Oder sagt er, nee, ich will eigentlich irgendwie durchkommen? Erklär mir das mal so, dass das reicht, dass ich die Prüfung bestehe. Das ist ein guter Punkt. Ja, ist ja wie im Sport auch. Ja? Also ich kann ja auch sagen, ich möchte ein bisschen Sport machen, um gesund durchs Leben zu gehen. Dann such mir die besten Übungen aus, damit ich irgendwie weniger Schmerzen habe, mehr Muskulatur habe und ein bisschen Cardio mache. Oder will ich halt Profisportler sein? Dann muss ich ein bisschen extra machen und die Dinge verstehen und. Ist cool.
Naja, vor allen Dingen, und ich, was auch noch dazu sagen will, was man dadurch halt auch merkt, ist, dass der sich um den Mensch kümmert. Also nicht, er will jetzt nicht recht haben und sich irgendwie seinen Stoff dir andrücken. Der Stoff ist ihm letztendlich egal. Aber das habe ich auch daran gemerkt, als ich dann die Prüfung geschrieben hatte und ein paar Wochen später hat er mich dann gestoppt auf dem Flur und ich war selber sehr überrascht und er meinte so, Moritz, ich habe deine Prüfung gestern korrigiert. Ich war wirklich sehr, sehr begeistert. Ich darf dir die Note noch nicht sagen, aber also ich war ich sehr, sehr glücklich mit. Und das ist so ein bisschen so, weißt du, es geht hier nicht um ihn und sein Mathe, sondern es geht eigentlich darum, dass es Moritz geschafft hat so und das ist halt letztendlich ziemlich cool. Also das macht das hat einen Einfluss auf den Schüler.
Voll, das stimmt.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch schon mal.
Ja, danke, 14 Punkte.
Glückwunsch.
Ich bin sehr stolz.
Was gibt's denn sonst für ein Update aus dem Reha-Zentrum Wagner? Wie läuft's?
Boah, ey, letzte Woche habe ich saure Gurkenzeit gesagt, mittlerweile immer, also ich bewege mich deutlich besser, ich habe ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, es fühlt sich jetzt nicht mehr so verletzt an, aber es ist immer noch ein bisschen geschwollen, ich bin hier immer noch am Game Readyen, 8-mal am Tag, ich mache schon deutlich mehr, nächste Woche ist mein 6-Wochen-Termin, der bei 7 Wochen liegt, aber da fliege ich nach New York und da guckt der Doktor sich das an. Und dann schauen wir mal, also eigentlich sind alle happy. Ich bin so ein bisschen so, ich versuche nicht drüber nachzudenken, weil es einfach schwierig ist emotional. Ich muss auch echt sagen, ich habe so ein bisschen gemerkt, dass das mir auch nicht gut tut, das alles wegzuschieben. Also ich muss mich ein bisschen um mich selber kümmern. Gerade jetzt auch, dass dieser Prozess ja noch längerfristig ist. Es macht schon was mit einem, wenn man die Jungs da spielen sieht und man selber kann das nicht. Und man macht irgendwie so kleine Übungen, dass man das Knie streckt, weißt du? Also es ist schon frustrierend, aber mir sagen alle Leute, dass ich einen guten Job mache und ich nehm sie beim Wort.
Kommst du noch mit deiner Reha hinterher, denn neben deinem Coaching-Job? Also geht das einher mit 2 Jobs gerade?
Ja. Also das Reha hat da deutlich Priorität und ich glaube auch beim Coachen wie soll ich sagen, ich will mich da jetzt auch nicht im Vordergrund stellen. Ich höre zu, so viel ich kann, versuche das Spiel von einer anderen Perspektive zu sehen, aber manchmal sitze ich da auch einfach und guck's mir an und versuche mir so ein bisschen nicht aufzuregen, sondern ja, es ist jetzt, ich nehme es jetzt nicht zu ernst, aber ich komm hinterher, ja.
Und wenn du jetzt da, wenn die Saison vorbei ist, kommst du dann eigentlich nach Berlin? Wie wirst du dann denn da trainieren eigentlich? Ist das schon irgendwie...
Das ist eine gute Frage, Arne. Da wollte ich dich tatsächlich auch fragen. Habe ich, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Aber ich habe, also erstmal muss ich dazu sagen, ne, mein Bruder und ich, wir haben in den letzten 7 Jahren, mein Bruder auch, wir haben jeden Sommer bei meinen Eltern gewohnt. Das heißt, wir sind wirklich immer, und das war letztes Jahr dann wirklich auch tricky mit 27, wir sind immer in die Wohnung meiner Eltern den ganzen Sommer und haben da im Kinderzimmer geschlafen. Und ich habe in den letzten 3-4 Jahren schon so gemerkt, dass das gar nicht mehr so einfach ist. Nicht nur, weil meine Eltern auch ihren eigenen Rhythmus haben, aber es ist einfach, ich bin kein Kind mehr und im Kinderzimmer fühlt es sich nicht so richtig an. Und da habe ich letzten Sommer den Schritt gewagt und jetzt haben wir tatsächlich echt ein Zuhause gekauft in Berlin und richte mir meine eigene Wohnung ein. Worüber ich sehr, sehr glücklich bin.
Und welcher Stadtteil? Darf man sagen, welcher Stadtteil? Gibt es da nur einen Stadtteil?
Ja, sehr in der Nähe von wo ich aufgewachsen bin. 10 Minuten okay. Fußweg, also 15 Minuten Fußweg. Berlin, Mitte, Prenzlauer Berg.
Kannst du die Wäsche noch zu Hause abgeben dann? Also das bleibt
richtig.
Dann erhalten.
Also Mutti kommt vorbei und kocht Frühstück. Nein, aber es ist wirklich eine sehr tolle, tolle Lösung, die wir gefunden haben und freuen uns total, auch nach Berlin zu kommen. Aber wie du schon sagtest, da ich ja Reha habe und das hätte ich eh gemacht, aber ist die Urgency jetzt ein Kraftraum in diese Bude einzubauen, ziemlich groß geworden und daran arbeite ich gerade, amongst other things. Und ja, da wollte ich dich mal fragen, was braucht man denn da? Also was, weil es ist ja auch so, eine Berliner Wohnung ist jetzt nicht so, dass man irgendwie hier bei euch auf dem Dorf da eine riesen Butze kaufen kann, wie das in Köln ja so ist. Da kauft man dann ein Haus und dann fährt man schön mit dem Porsche irgendwie ins, dann parkt man den Porsche in der Garage und dann fährt man schön irgendwie in die Stadt zur Arbeit. Sondern in Berlin muss man ja schon so ein bisschen gucken, ne? Wenn man in der Stadt wohnen will, wohnt man in der Wohnung. So, weißt du, was ich meine? Also, das ist schon was anderes. Und deswegen habe ich jetzt keine Garage irgendwie, um einen Kraftraum zu bauen. Deswegen muss ich ziemlich effizient das gestalten.
Lieber Moritz Wagner, ich träume davon, in einem Haus zu wohnen mit einer Garage, in dem mein Fitnessraum ist und gern noch mit einem Porsche dafür. Das ist alles so, wie du es sagst, sehr schön, aber es ist nicht der Fall. Ich würde sagen, die Kostenstruktur ist da ähnlich wie in deiner Berliner Metropole. Ja, und die Frage ist, wo gehst du trainieren? Boah, ja, man könnte ja auch in ein Fitnessstudio gehen, wobei ich ehrlich sagen muss, ich habe jetzt ja so in den letzten Tagen hier auch so öffentliche Fitnessstudios besucht. Das ist schon anders, ja. Das ist schon schwierig, in so einem öffentlichen Studio zu trainieren. Und deswegen würde ich dir auch empfehlen, etwas zu Hause einzurichten. Das ist natürlich auch ein cooles Setup, sofern es natürlich der Platz erlaubt. Und ich, um deine Frage zu beantworten, ja, ich unterscheide das immer so in verschiedene Ausstattungspakete. Also wenn mich Menschen fragen, die auch was für zu Hause haben wollen, dann ist ja erstmal so ein bisschen die Frage, was machst du denn für ein Training? In welchem Level bist du gerade? Und was hast du auch für ein Budget dafür? So die klassische Ausstattung, die ich jedem empfehle, ist eine Matte sich zu holen. Irgendwie so eine Faszienrolle, was von Black Roll oder sowas, ein Miniband und Superband. So, das ist so das Einsteiger-Set. Da kannst du mit dem Körpergewicht viel, viel machen. Das mögen die Menschen oft nicht, weil es dann sehr unangenehm ist und anstrengend ist. Kennst du selber so ein Shrimp oder so ein Plank oder so ein Hip Thrust? Das sind so die ganzen kleinen Muskeln, die wirst du auch trainieren müssen, diese Übung. Aber das ist halt sau anstrengend, super effektiv. Das wäre immer so die Kernausstattung, mit dem ich beginne. Einfach erstmal eine gute Trainingsmatte sich zu holen. Das ist ja auch schon best. Ja, wenn du eine gute Matte kaufst, die kostet ja auch schon irgendwie 80, 90, 100 Euro. Wenn das so, das ist ja auch schon.
Fällt das unter den Bereich Consulting bei dir in der Firma? Also kannst du dann direkt nach den 2 Sätzen, die du hier abgegeben hast, dann direkt einen Check schreiben, eine Bill schreiben, eine Rechnung schreiben?
Klar, ist wie beim Arzt, was für jede Empfehlung, die ich ausspreche, kommt ein kleiner Obolus auf die Rechnung.
Direkt 200 Euro gemacht, Alter.
Das wäre schön. So, ja. Dann, das brauchst du auf jeden Fall schon mal so ein Setup, das ist, denke ich, klar. Der zweite Block ist dann so, wenn dann Menschen ein bisschen kräftiger werden und die dann so Bodyweight Squats machen, weiß ich nicht, 15, 20, 25 Kniebeugen können, Split Squats können, eine Standwaage können, ordentliche Push-Ups können, 15, 20 Stück. Dann muss man irgendwann mal ein bisschen Gewicht dazu kaufen. Dann gibt es eigentlich zwei Varianten. Die eine Variante ist so Powerblocks, so verstellbare Hanteln. Ich weiß nicht, ob du die kennst, bestimmt. Das sind so Steckhantelsysteme.
Na klar. Also,
da gibt es einmal solche zu drehen, aber ich favorisiere die Powerblocks. Das ist so, hast du verschiedene Platten, die du mit so einem Stecksystem dann mitnehmen kannst. Du hast quasi eine große Hantel, die du dann justieren kannst.
Das ist Platzstarren halt, ne? Da brauchst du keinen Platz. Das ist halt geil, ne?
Super,
die sind ja alles
super.
In einem.
Du hast dann von irgendwie, ich glaube, das leichteste ist irgendwie 5 Kilo bis 42 Kilo kannst du das Ding hochschrauben. Da ist ein Ständer bei, das sieht geil aus.
Da brauche ich bei mir aber deutlich mehr für meine Bizeps-Curls.
Ja, ich glaube, die sind genau. Wir können dann mit einem kleinen System bei dir anfangen, bis 22,5 Kilo. Also ich würde mir so Kurzhantel holen, gegebenenfalls Kettlebells, so also ein bisschen Geschmackssache, was man für eine Philosophie hat. Ja, und dann geht's ja schon los. Dann vielleicht so ein TRX. Ein TRX ist so ein Schlingentrainer. Also TRX ist ja nur das Brand. Das ist so wie Ceva oder wie Tempo. TRX ist das Brand. Und dann ist es so ein klassisches Schlingentrainersystem. Ja, und alles von da an, also diese Powerblocks, diese gehen schon ein bisschen ins Geld. Und von da an wird's dann natürlich noch kostintensiver. Vermutlich werden wir bei dir dann noch eine Flachbank brauchen. Oder ich würde dir immer eine verstellbare Bank empfehlen. Also wo du die auch in eine schräge Position einstellen kannst. Naja, und dann müssen wir mal gucken. Brauchst du eine Langhantel? Brauchst du einen Rack? Ein Rack, wo du dann
Das ist ja das, was wirklich schwierig ist, ne? Also gerade in der Wohnung, weil du hast ja Leute, die unter dir drunter wohnen. Das heißt, bei dem Gewicht, was ich da stemme, musst du ja wirklich gucken, wie hoch die Deckenlast ist. Neuer Begriff, den ich gelernt habe diese Woche. Deckenlast. Und dann auch musst du gucken, dass es natürlich eine tragende Wand ist. Also es ist jetzt, man denkt immer so, ja, ich stelle mir da einen Kraftraum rein, aber ist halt nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also muss man ein paar Sachen machen, ey.
Einmal ist das Gesamtgewicht, was du natürlich in deiner Wohnung dann hast, an Kilos. Bei so einem Rack, was du dann, also wenn du es frei im Raum stehen hast, dann ist es sehr groß. Man möchte es dann eigentlich an die Wand schrauben. Da gibt es richtig coole Systeme, die man so einklappen kann, aber dann brauchst du, wie gesagt, eine tragende Wand, weil wenn du da mal Kniebeugen machst oder Bankdrücken machst und hast da 100, 120, 150 Kilo, dann sollte die Wand schon halten.
180.
Naja, und alles, was so mit so einer Trapper angeht, so einer Hexbar oder auf dem Boden, ja, da musst du wirklich mal gucken, dass wenn der Nachbar jedes Mal so ein dumpfes Geräusch hört, wenn du das Gewicht droppst, weiß ich nicht, ob du dir da Freunde machst in deiner neuen Bude.
Definitiv nicht, ne.
Ja, und dann ist halt die Frage, was mit Cardiogeräten? Brauchen wir da noch ein Fahrrad? Brauchen wir da ein Airdyne? Auf dem Rudergerät habe ich dich noch nie gesehen.
Ja, wo will ich denn hinrudern? Also ich bin ja hier nicht in Cambridge, ich bin Basketballspieler. Also ich finde ja das Airdyne-Bike geil. Das wissen auch viele nicht, dass du meinen Rekord da noch nicht geschlagen hast. Da können wir die Beweisvideos rausholen, dass du als alter Cyclist das auch noch nicht geschafft hast, so, ohne dass jetzt das Thema, was ich noch ganz spannend fände, und das hat jetzt weniger funktionale Hintergründe, sondern eher so emotionale, so ein Spiegel, weißt du? Man braucht einen großen Spiegel auf einer Wand, damit man sich auch selber sieht.
Du warst ja schon mal bei Argosport, meinem Gym.
Ja.
Da hängt ja bewusst kein Spiegel, um das zu vermeiden, weil ich weiß ja, was passiert, so Typen wie du werden diesen Raum dann niemals mit einem T-Shirt betreten, sondern immer oberkörperfrei da schon reinmarschieren und dann ausschließlich
da. Ja, aber das ist ja das Geile, dass man da alleine ist. Also ich kann da richtig pumpen und mich geil fühlen und es juckt niemanden.
Ja,
ist ja nicht so,
es juckt keinen, ja. Du kannst auch T-Shirt anlassen.
Ja. Erstmal mit T-Shirt ist ja gut wegen funktionaler Bewegung, ne? Also du musst ja gucken, gerade bei mir, ich flare meinen Ribcage immer so, also du musst ja gucken, dass du schön stabil bleibst im Core. Deswegen ist T-Shirts immer optional bei meinen Workouts.
Ja, aber die Frage ist, ob du den Spiegel da wirklich dann reinhängen möchtest und dir bewusst bist, Spiegel ist teuer, ne? Das ist auch ein großes Invest, aber wenn du dann...
Na, es gibt auch so Spiegelwände. Also man kann so wie so ein, stelle ich mir so vor, wie eine Tapete eigentlich.
Spiegelzimmer, oder was? Also jetzt geht es in eine andere Richtung.
Das ja, und weißt du was danach? Weißt du was, das hat auch eine funktionale Funktion. Guten Morgen. Und zwar macht es den Raum größer.
Ja, wie gesagt, ich bin nicht der größte Spiegel-Fan, weil ich glaube, das ist so ein bisschen overrated. Ich verstehe das in der Therapie und so, dass man das hat. Jetzt bei dir würde ich jetzt den, wir sprechen jetzt zu viel schon über Spiegel meines Erachtens. Wir sollten uns lieber darauf konzentrieren, was wir an Material da reinstellen. Und das würde ich erstmal fokussieren, so, weil das braucht ja auch ein bisschen Lieferzeit. Da muss man mit den Brands mal schauen, welche Brand nimmt man da, was nimmt man da. Da gibt es ja viele Entscheidungen, die man treffen möchte. So ein Typ wie du, der jetzt schon mit Spiegel ankommt, der muss ja sich überlegen, welche Optik, welche Farbe, welche. Da gibt es ja viele Hersteller.
Ich bin auf jeden Fall deinem Input sehr, sehr dankbar, weil es ist ja jetzt leider nicht so, dass ich nur Bizeps-Curls mache, Curls for the Girls, sondern halt auch leider meiner Reha einen funktionalen Raum da gestalten muss, um sicherzustellen, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, dass ich wirklich gut anderthalb Monate, einen Monat in Berlin nach der Saison verbringen kann. Und ja, das ist ja auch langfristig ein gutes Investment, wenn ich eins der Zimmer dafür verwende, weil ich ja sowieso eigentlich immer trainiere. Deswegen machen wir das mal, ne? Vielleicht antwortest du mal deine Nachrichten, was das Thema angeht, und dann kommen wir da auch weiter.
Wie immer in deinem Leben, Budget unbegrenzt, oder? Wir machen einfach, oder wie ist das?
Es würde mich schon freuen, wenn ich, also auch vielleicht für Gegenleistung, aber mal schauen, wenn ich da das ein oder andere Gerät ausprobieren könnte. Ich bin da ganz offen tatsächlich. Ich würde jetzt ungern direkt am Anfang in der Wohnung mir da einen 100.000 Euro Kraftraum reinbauen, sondern bin da tatsächlich sehr, sehr offen für, ja, keine Ahnung, Ideen.
In meinem Kraftraum darf alles rein. Ich bin da unbegrenzt. Aber ich sehe es wie du, ich träume da auch von, es ist das Allergenialste der Welt, wenn du nicht irgendwo hingehen musst, sondern in deinen eigenen vier Wänden, ob es im Keller, in der Garage, in einem Zimmer ist, trainieren kannst. Also ich bin auch dabei, habe immer aus anderen Gründen das noch nicht geschafft, jetzt bei mir das selber zu machen, weil ich natürlich auch mit Argosport eigentlich alles habe, aber das ist ein geiles Ding, sich selbst ein Gym einzurichten. Macht da, glaube ich, große Freude. Step by Step.
Das wäre doch eigentlich auch mal eine gute Idee für dich. So einfach, du kaufst dir so ein schönes Häuschen in der Aachener Weihe von dem DBB-Geld und dann, und dann baust du die Garage einfach aus als Kraftraum und machst das als Erweiterung für deinen privaten Argosport. Arne Sport, lieber sozusagen.
Du wirst es nicht glauben, aber ich saß gerade unten zusammen mit Joe Fugmann und Daniel Theiss und wir haben so über das Leben philosophiert.
Wow, das sind zwei gute Jungs, um über das Leben zu philosophieren.
Zwei sehr gute Jungs.
Ganz liebe Grüße, wenn du sie siehst von mir, ich vermisse sie.
Richtig aus, und die sind ja auch dafür verantwortlich, dass wir überhaupt hier heute oder immer noch sprechen dürfen im Podcast. Du weißt selber, das sind ja die zwei leidtragenden Figuren, die das hier angetrieben haben, dass wir uns unterhalten dürfen. Ja. Und da haben wir es genau das besprochen. Ich glaube, das ist so mal das nächste Level, ist so ein Ort, der bei mir ist familiär ist, also wo du dich in ein intimer Raum ist, das ist ja was bei dir auch ist, du willst ja auch nicht in ein öffentliches Gym gehen, wo du in deinem intimen Raum sein kannst, wo du geil trainieren kannst, idealerweise in einem Zuhause ähnlichen Gebäude mit einer Küche, mit einem Wellnessbereich, wo du Treatment machen kannst, also davon träume ich, mal schauen, was die nächste Zeit so bringt, aber das ist auf jeden Fall etwas, wo ich glaube, was Zukunft hat.
Muss ja nicht in der Aachener Weihe sein. Du kannst ja noch extra 30 Minuten weiter rausfahren. Nicht in die Richtung von Düsseldorf, da wird's ja noch, da werden die Preise ja noch größer, sondern eher in die andere Richtung. Vielleicht findest du da was.
Also du bist nicht so der Köln-Experte, aber Aachener Weiher will ich auch nicht hin, aber eher so Richtung Kölner Westen, so bei mir rund ums Stadion, da ist schon sehr schön da.
Das ist schön, ja.
Da ist das Leben noch.
Da ist das Leben in Ordnung, ja. Das glaubst du doch.
Okay, wir gehen's an. Ich mache dir mal ein paar Vorschläge und dann schauen wir mal, was da rauskommt mit deinem Gym. Einverstanden?
Ja, ich send dir Bilder. Ich freue mich drauf.
Okay.
Danke dir.
Gerne. Wir sind ja jetzt, wie du weißt, mit dem DBB gerade unterwegs und ich beobachte gerne ja unsere Spieler und wie wir so drauf sind, gucke mir das so an. Und mir fallen Unterschiede auf. Mir fallen wirklich Unterschiede auf zu den anderen Sportlernen, Sportarten, wenn wir so unterwegs sind. Und mir ist bewusst geworden, dass Lesen echt wieder en vogue geworden ist. Ich habe mehrere Spieler gesehen, die sowohl Malte Delo habe ich mit dem Kindle gesehen, ich habe Andi Obst neben mir mit dem Buch gesehen. Joe Vogtmann und JT, wir haben am Flughafen zusammen, weiß nicht wo, aber wir haben uns ein Buch gemeinsam gekauft hier. Das lese ich gerade, ich kann es dir zeigen. Shaolin.
Du musst habt ihr alle, das, habt alles, alle jeweils das Buch gekauft oder gibt es jetzt rum?
Ungefähr. Also JT und Moritz Joe Vogtmann haben es sofort gekauft und ich habe gesagt, gib's mir, wenn ihr es durchgelesen habt. Und Jesus.
Johannes hat das in einem Flug durchgelesen.
Wirklich, wirklich. Der kam gestern kam er an und sagt, hier ist das Buch, habe ich gelesen, ist cool. Und hat das direkt durchgelesen. Also es ist total genial, was wir hier für eine Kultur haben. So dieses, also das bin ich wirklich nicht gewohnt, dass Athleten so viel lesen, sich so mit Dingen beschäftigen, nicht nur Twitch und Stream und so. Und gestern saß ich zusammen hier beim Essen und da haben sich Easy Bonga und Nelson Weidemann über ihre Skincare-Routine unterhalten und welche Produkte sie nehmen und wie sie das machen und so. Und dann sagte auch, ich glaube, es war auch Joe, der sagte, boah, die Gespräche haben sich über die letzten 10 Jahre schon deutlich verändert hier in so einem Team. Und das ist ja echt krass, wie sich sowas verändert. Und dabei ist mir aber noch bewusst geworden, diese Kultur, die wir hier haben beim DBB, also dieses, jeder kommt hier sau gerne hin, alle sind irgendwie happy da zu sein, alle haben eine gute Zeit und so. Das fasziniert mich und ich habe darüber nachgedacht, was denn eigentlich so der ausschlaggebende Faktor ist für so eine, ich würde mal sagen, Performance-Kultur. Da habe ich mich zurückerinnert an meine Bundeswehrzeit. Ich war ja bei den Gebirgsjägern in Bad Reichenhall und habe da.
Bei dem. Wie heißen die?
Gebirgsjäger.
Okay.
Ja, aber ich war nicht irgendwo bei den Gebirgsjägern, sondern ich war bei den Hochgebirgsjägern. Hochgebirgsjägerbataillon 231 in Bad Reichenhall. Viele Grüße, Kameraden. Eumerer Ziak. Das war. Warum lachst du? Das war die beste Zeit, ich sage es dir, es war die beste Zeit meines Lebens. Ich würde sofort, wenn die sagen, Arne, hast du Bock mal vorbeizukommen, kannst du hier, ich bin sofort da. Und da habe ich mich ja die Frage gestellt, weil das war so eine krasse Kultur da. Also du musst dir vorstellen, Gebirgsjäger ist ja nur die Überbezeichnung wie Fallschirmjäger. So, und dann gibt es ja nochmal kleinere Gruppierungen. Und die Hochgebirgsjäger sind so ein Spähtrupp, ein kleiner Zug von 15 Leuten, die dafür ausgelegt sind, im wirklich schweren Terrain sich zu bewegen, Spähtrupps zu gehen, lange draußen zu überleben. Wir haben im Iglu geschlafen, wir haben bivakiert, wir haben all die Dinge gemacht, die man so, von denen man so träumt. Aber mir ist gewusst geworden, als ich da angefangen habe, da hat man uns so eine Einstiegsrede gehalten von so einem Oberfeldwebel, einer unserer Ausbilder. Und der hat damals gesagt, ich will die Worte nicht wiederholen, aber er hat gesagt, ihr seid jetzt hier die ihr seid die Typen des Bataillons, ja, also die krassesten des Bataillons. Das heißt zwar, dass ihr wirklich es geschafft habt, aber auf der anderen Seite erwarten wir jeden Tag, dass ihr wirklich alles gebt, um dem gerecht zu werden und das auch wirklich vorlebt. Und wenn wir zu irgendwelchen Wettkämpfen, also wir haben auch an Wettkämpfen teilgenommen, es sind so Gebirgswettkämpfe, wo du dann so abseilen musst und du musst besonders schnell mit so einem irgendwelche Truppenübungs machen und sowas. Und wenn wir das gemacht haben, war immer der Anspruch zu gewinnen. Ja, also es war, wir waren in so ein kleiner elitärer Kreis, wir hatten überragend viel Spaß. Du kannst dir das nicht vorstellen, es ist wie in der Mannschaft. Wir haben gelacht, wir haben Gaudi gehabt, wir haben wirklich die beste Zeit unseres Lebens gehabt, aber jeden Tag früh raus, die Stuben auf Vordermann gebracht, dann marschiert wie die Wahnsinnigen. Ja, wir mussten jeden Tag rennen, auf die Berge rauf und runter. Wir waren die Fittesten. So fit wie damals war ich nie, nicht mehr und werde ich auch niemals sein. Und das war halt so eine geile Kultur, die wir da geschaffen haben. So eine Gruppe von verschworenen, eingeschworenen Jungs, die da wirklich alles gegeben haben für den Erfolg und für ihren Traum da zu leben. Und da habe ich, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich mich an ein Zitat von einem Eishockeytrainer, mit dem ich arbeiten durfte, erinnert. Uwe Krupp. Uwe Krupp ist eine absolute Eishockey-Legende, hat 2-mal den Stanley Cup gewonnen, Game-Winning-Goal geschossen, ist nach wie vor Trainer, ist gerade in der Schweiz Trainer, in Lugano, war bei den Kölner Haien Trainer. Und der hat gesagt, eigentlich so das Ziel ist, wenn du so eine Mannschaft hast, einen Ort zu kreieren, an dem jeder gerne sein möchte, aber dann nicht so wirklich gerne mag, was du mit ihm dann da machst und was du mit ihm da veranstaltest. Und das ist ja in so einer Sportmannschaft so, ja. Also du willst ja, das beste Umfeld haben. Du willst ja dem Athleten alles bieten, alles tun dafür, dass der sich wohlfühlt. Ja, siehe NBA-Team, da wird ja alles für euch getan, dass ihr euch wohlfühlt und dass es euch gut geht. Aber im Endeffekt geht es dann darum, in diesem Setup, in diesem Environment, dann zu schauen, ja, wie kommen wir hier zu Siegen? Und wenn es keine Siege gibt, dann gibt es halt solche unangenehmen Dinge wie bei euch den Trade oder wie Veränderungen oder Spieler werden dann irgendwie getauscht oder es wird dann auch mal ruppig. Und ja, das finde ich total spannend und würde gerne mal von dir wissen, in was für einer, was für dich bisher so die krasseste Performance-Kultur war oder ist, in der du arbeiten durftest.
Boah, ich habe so viele Fragen zu deiner Bundeswehrzeit. Die können wir gleich beantworten. Ja, ist natürlich eine tiefe Frage. Also ich weiß nicht, ob es da eine der besten gibt. Ich glaube, was für mich sehr, sehr einzigartig war, war meine College-Zeit. Einfach weil man, ähnlich wie bei dir in der Bundeswehr, es ist einfach eine andere, erstmal wird man nicht entgeltet. Also du machst das ja eigentlich, und sind wir mal ehrlich, auf Schule hat man auch nicht wirklich Bock. Sondern man ist da ja eigentlich nur als Zwischenstopp, um irgendwo hinzugehen. Und die Trainings, und dann, ich erinnere mich, wir sind da im April hingefahren und die Saison startet im Oktober. Einfach nur, um zu trainieren, und niemand war im Campus, und du machst es einfach nur aus der Überzeugung dessen. Und wenn ich daran zurückdenke, ähnlich wie bei dir, ist das der beste Sommer meines Lebens gewesen. Also einfach so jeden dreimal am Tag zu trainieren. Ich habe jeden Tag das Gleiche gemacht, aber ich war halt mit meinen Boys irgendwie da in dieser Halle. Und wenn ich jetzt zurückgehen würde, würde ich PTSD kriegen von dem Geruch in der Halle. Aber das war, also ich erinnere mich genau, welches Drake-Album rausgekommen ist in dem Sommer. Und weißt du, wie ich da morgens immer so mein Frühstück gemacht habe in dieser ruhigen Küche da am Campus. Aber ich habe es halt einfach, also wenn ich zurückdenke, war das die geilste Zeit, die ich hatte in meinem Leben. Ich würde sagen, das College, sobald man dafür bezahlt wird, ist ja das ganze Prinzip von, man macht Sachen, die man eigentlich nicht machen möchte, aus dem Fenster geworfen, weil, Digga, du bist hier halt, das ist dein Beruf, du wirst halt bezahlt. So. Also, weißt du, was ich meine?
Aber das, was du erzählst, diese Geschichte, auch ob es meine Bundeswehrgeschichte ist, deine College-Geschichte, die hörst du so oft von Fußballspielern, ja, die am NLZ waren, die im Internat gelebt haben. Alle sagen das, alle sagen, es war die yeah. beste Zeit, sie hatten so viel Spaß mit den Jungs. Ich kenne hier Spieler, die haben das gleiche Tattoo sich stechen lassen, wie 8 Jungs, die das gleiche Tattoo haben von ihrer Gruppe an Boys, weil sie einfach so eine Zeit hatte. Und da ist ja halt die Frage, wie kann man, oder was gibt es für Möglichkeiten, diese Kultur, diesen Verbund aufrechtzuerhalten, auch wenn der Fakt des Geldes und der Karriere dazu kommt. Was kann man da tun? Ich bin natürlich jetzt auch nicht allwissend, aber hast du, ja, das ist doch immer die Frage. Also, wie schafft man es, wenn man diesen Spirit weitertragen könnte und diesen Flair weiter hätte, dann wären ja solche Gruppen noch viel gefährlicher, oder die Chance für noch mehr Erfolg wäre ja deutlich größer, oder?
Ja, ich glaube, man müsste auf einer Seite, also man müsste eigentlich das Geld ignorieren in einer Art und Weise oder bewusst dagegen arbeiten. Weil was das Geld ja wirklich macht, ist auf der einen Seite diese Erwartung herstellen von außen, dass man perfekt ist, ne, als Spieler. Also, dass sozusagen von außen, ey, der Thomas Müller, der macht 20 Mille, warum verschießt er den Elfmeter? So nach dem Motto. Also, das wäre ja nicht gegeben, wenn er nicht so viel Geld machen würde. Also, wenn man diese Erwartung nicht hätte, aber auch auf der anderen Seite, wenn der Spieler nicht zum FC Bayern wechselt oder zum RB Leipzig oder zu Borussia Dortmund wegen des Geldes, sondern halt da bleibt, wo er diese Chemie und sich auch wohlfühlt. Und das kannst du ja auch von einem Spieler nicht erwarten heutzutage, aber ich glaube, das geht halt in beide Richtungen und ist halt einfach total unrealistisch. Ich glaube, was man innerhalb eines Teams machen kann, ist dieses, und darüber haben wir auch schon gesprochen, diese Mentalität, dass Spieler oder Sportler und Sportlerinnen so Maschinen sind. Also wir gucken zu, wir kaufen Tickets, um Spieler spielen zu sehen, und deswegen dürfen sie nicht scheitern. Da, ich glaube, wenn man innerhalb des Teams, also das ist ja genauso, wenn ich jetzt sauer auf meinen Mitspieler bin, dass der mir den Ball nicht passt. Ich glaube, wenn man mehr, und wenn ich jetzt, ich denke darüber nach, wenn ich ein Team bilden würde, ja, natürlich ist wichtig, dass ich die Bausteine vom Talent zusammen habe. Also ich brauche Leute, die können gut in die Zone ziehen. Ich brauche dann aber auch Leute, die gut werfen können, um Platz zu kreieren. Weißt du, also du brauchst beides so. Dann brauche ich Verteidiger, also ich brauche einen Mix von allem. Aber eine Schiene, die meiner Meinung nach, und das ist meine Philosophie, da mögen Leute widersprechen, viel zu wenig bedient wird, ist dieses, das Humane, das zwischen den Zeilen lesen. Wer ist der Kleber? Wer ist der Mensch, der die Sachen zusammenbringt? Wer sind die Menschen, die diese Energie aufrechterhalten, dass Leute sie selber sein können und nicht, du kannst so gut sein, wie du willst, wenn Mbappé und Neymar sich nicht verstehen, dann spielen die nicht gut zusammen. Punkt. Absolut. Aus, fertig. So, und diese humane Ebene, die wird meines Erachtens, gerade in diesen hochpopulären Sportarten, viel zu wenig bedient mittlerweile. Und ich glaube, das haben wir bei der Nationalmannschaft ganz gut hinbekommen. Also dieses Charakter aufeinander eingehen, akzeptieren, dass man so sein kann, wie man ist, und da auch irgendwie eine gewisse Wichtigkeit mit dieser Persönlichkeit zu generieren. Das heißt natürlich dann aber auch, dass gewisse Leute dann nicht gebraucht werden oder dass das nicht funktioniert. Und da wurden ja schon Abstriche gemacht. Also das kann man ja schon so sagen.
Ja.
Und ich glaube, das hat in den letzten Jahren sehr, sehr gut funktioniert.
Sehr interessant. Ich habe nämlich dazu einen Artikel gelesen über eine Biathletin, Anna Gandler. Die hat irgendwie in den U-Weltmeisterschaften alles gewonnen. Und die war auf dem Ski-Internat, also dem Ski-Gymnasium. Und ist dann da weggegangen irgendwann, weil sie Heimweh hatte und durch diese Heimweh, weil sie sich da nicht wohlgefühlt hat, immer krank war und sich einfach nicht wohlgefühlt hat.
Ja.
Und die hat dann gesagt, es liegt gar nicht so sehr an dem Material oder das Setup, was ich habe, es ist vielmehr, dass ich mich wohlfühlen muss. Der Unterschied ist, ich muss mich wohlfühlen, und wenn ich ein Problem in der Gruppe oder mit dem Trainer habe, muss ich das sofort angehen, sonst beschäftigt mich das so sehr und raubt mir viel zu viel Energie. Und da sich das einfach da nicht wohlgefühlt hat, ist sie zurückgegangen in ihr altes Umfeld, was vielleicht nicht so perfekt war, weil da das Material, du weißt ja, wie es ist, da werden die Ski nicht geschliffen oder was auch immer. Und dieses Environment, diese Kultur, die ist so, so super wichtig, wie du es gesagt hast. Ja, wenn zwei Spieler, die können die Besten der Welt sein, wenn die sich aber nicht mögen und sich nicht den Ball zuspielen oder zupassen oder zuwerfen wollen, dann ist es egal, weil das wird nicht funktionieren. Und trotzdem ist ja die Frage, wie schafft man es, so eine Kultur aufzubauen ohne Geld, und wie das aus dem College ist, und wie kann man das in den Profibereich zu übertragen? Und ich glaube, das muss man auch immer berücksichtigen, wenn man bei der Nationalmannschaft ist, dann ist ja hier auch keiner wegen dem Geld. Das ist ein wichtiger Fact. Ja,
also that's for sure.
So, ja, nein, das ist ja auch so. Also ja. Hier kommst du hin und bist einfach bedingungslos happy, hier zu sein. Und wahrscheinlich akzeptierst du deine Rolle, weil das ja vorher auch schon besprochen ist, wer was machen soll und so, und hast ein klares Setup, musst nicht um dein Geld kämpfen, sondern alle versuchen gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten, idealerweise irgendwie was zu gewinnen und da erfolgreich zu sein.
Ja, ist die Purheit des Sports.
Ja. Ich habe ihn übrigens JT gefragt, der ja in Japan gerade spielt, was die größten Unterschiede da sind in der Kultur. Und er hat gesagt, ja, wir sind soft. Die Japaner, die sind so krass. Die sind morgens wie früh in der Halle, machen ihr Ding so. Und wenn die dann so, die haben dann so Training angesetzt, den Tag bis 16 Uhr. Und dann ist halt manchmal auch Training früher vorbei. Und dann ist ja der normale Moritz Wagner würde dann sagen, wenn Training jetzt um 15 Uhr vorbei ist, um 15.15 Uhr, wird der sagen, ja, können wir jetzt nach Hause gehen, ne? Und das hat er am Anfang auch mal versucht, aber der Japaner, der bleibt dann bis 16 Uhr und geht dann auch halt erst nach Hause, wenn der Tag zu Ende ist.
Geil. Ich habe noch ein paar Fragen an dich zur Bundeswehr.
Ja.
Zur Bundeswehr. Also, wie darf ich mir das vorstellen? Erstens, erste Frage, wichtig, die ist wirklich brennend. Hattest du damals schon lange Haare?
Absolut. Ich habe seit der dritten, vierten Klasse hatte ich lange Haare. Schöne, lange
Zopfhaare.
Ja, alles. Lange, lange engelsblonde Haare. Es ist natürlich, ist ein bisschen unglücklich mit so in dem Alter, so wenn du so in die Pubertät kommst, gebe ich ehrlich zu, so mit 14, 15, dann sieht das komisch aus. Also. Aber ich hatte auch lange Haare, als zur Bundeswehr ging. Also nicht, es war so ein bisschen kürzer als jetzt und auch so ein Bart. Und ich sag mal ganz ehrlich, innerhalb der ersten 24 Stunden war das Thema passé. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben dann glatt rasiert mit dem Nassrasierer. Ja, jeden Morgen frisch rasiert und 3 Millimeter Haare. Ja, alle hatten 3 Millimeter Haare.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, das ist doch eine Regel. Und dann, um wie viel Uhr steht man das? Also ist das wirklich, wie man sich das vorstellt?
4:30 Uhr.
Und dann muss er dann immer 100 Push-Ups gedrückt, oder was?
4:30 Uhr und dann wird als allererstes erstmal Sorge dafür getragen für Mensch und Material. Das bedeutet, du machst erstmal deine Stube sauber. Ja, du schaust erstmal, dass alles akkurat ist.
Und Stube heißt, das ist...
Sechserzimmer. Sechserzimmer, okay. Etagenbett. Ich habe unten links geschlafen. Unter meinem Kamerad Moritz Fricke. Viele Grüße, Moritz. So, und da hast du dann gelegen und da hast du erstmal deine Stube gereinigt und dann
Hast du ein Kuschelkissen gehabt oder alle das Gleiche, nur ein Kissen?
Alles das Gleiche. Du kannst da nichts Eigenes, konntest damals nichts Eigenes mitbringen.
Kannst du zwei Kissen kriegen zum Kuscheln?
Moritz,
oder?
Du denkst in dieser Zeit nicht über ein zweites Kissen nach. Du bist dankbar, wenn du schlafen kannst und du nicht noch irgendwas machen musst. Du willst einfach nur schlafen. Du willst auch einfach im Stehen einschlafen. Du bist permanent so müde, weil du einfach 4.30 Uhr aufstehst, dann den ganzen Tag da rumschepperst. Das war ja auch kalt. Das war ja im November. Wie lange warst du da? Ja, ich habe da 3 Monate Grundwehrdienst, dann habe ich den normalen einjährigen Dienst gemacht und noch ein bisschen verlängert. Also es war lange, es war aber die beste Zeit, wirklich, das war geil.
Pass auf,
und
dann
meine Aufgabe war in der Kaserne war Toilettendienst. Ich habe 3-mal am Tag die Toilette gereinigt, die Mannschaftstoilette, wo 120 Kameraden, Männer zwischen 17 und 20 auf Toilette gehen, habe ich 3-mal am Tag gereinigt. Geil, weißt du, das ist auch da achtest du auch darauf, dass alle die Toilettenbürste benutzen.
Ja, das erklärt einiges. Also das ist interessant, dass ich das noch nie gehört habe, weil das ist ja wirklich, das muss ja eine wirklich tiefgreifende Zeit in deinem Leben gewesen sein. Wirklich toll, dass du das so teilst. Also wirklich, krass, denke ich viel drüber nach gerade, weil, also was für eine intensive Zeit. Verstehe ich auch, dass du sagst, dass das geil war.
Du kommst aus dem normalen, stell dir mal dein Leben vor, also unser Leben, klar, ich bin anders jetzt aufgewachsen, anders erzogen worden, so, ich bin jetzt so, aber wir hatten ein ähnliches Elternhaus, alles in Ordnung, Mama, Papa, Schwester, bist zur Schule gegangen, da war ich zwar schlecht, aber so, das ist alles normales Leben, nichts Verrücktes. Und dann kommst du in eine Umgebung, wo vom ersten Tag an ist so die Bundeswehrsprüche hagelt, wie du das dir vorstellen kannst aus dem Film. Ja, du kommst da an, ist klassische, du stehst da so, irgendwie hast die Hände in die Hosentaschen, ja, und chillst irgendwie so. Und da kommt so jemand mit großen Schulterklappen an dir vorbei und sagt, haben Sie heute Geburtstag? Nee, wieso? Ja, nehmen Sie mal die Hände von der Kerze. Dann hast du die Hände aus der Hosentasche so raus. So, und das ist einfach verrückt. Das ist so, wie du es dir vorstellst. Und du wirst halt so gedrillt, dass du einfach funktionierst, du marschierst. Krass. Jeder hält sich an die Regeln. Wenn du dich nicht an die Regeln hältst, dann wirst du einfach bearbeitet, bis es klappt. Ja, und das ist einfach ein anderes Ding. Und das ist dieses Gehorsam und dieses Lernen, Dinge einfach mal zu akzeptieren. Dinge als gegeben zu sehen, ist so wertvoll und so gut und so wichtig, das fehlt uns oft. Das ist ja wie im Coaching, im Mannschaftssport. Manchmal will der Coach noch, dass irgendwas gemacht wird, da fängst du auch nicht so an zu diskutieren. Du machst es einfach. Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Eigenschaft, die ich dort gelernt habe.
Du sag mal, was wäre passiert in der Bundeswehrzeit, wenn du zu spät gekommen wärst?
Ich glaube, es gab kein zu spät kommen, weil deine Kameraden ja auch auf dich aufgepasst haben. Weißt du, es war ja auch so, du warst ja immer zusammen, du konntest ja nicht weg, du warst ja nur in dieser Kaserne, du warst ja nie alleine. Da ist keiner zu spät gekommen, weil alle dich geweckt haben, du hast aufeinander aufgepasst. Das gab's halt da nicht.
Sag mal, was so eine Strafe gewesen wäre, ich interessiere mich total. Sagen wir mal, du...
Ja, das klassische Beispiel ist ja, also Freizeit hat ja ein hohes Gut in der Bundeswehr und der normale Dienst ist ja von montags morgens dann 4.30 Uhr bis freitags mittags, früher Nachmittag. So, und am Ende der Woche freitags wird die Stube abgenommen. Das heißt, du musst, der Ausbilder und kontrolliert deine Stube. So, und da wird vor allen Dingen auf Ordnung und auf Sauberkeit geachtet. Bei Ordnung wird dein Spind geöffnet und dann musst du ein T-Shirt DIN A4 Blatt groß zusammenlegen.
Ja.
Du legst es wirklich in, also das wird dann mit dem DIN A4-Blatt auch gemessen. Das heißt, die T-Shirts liegen übereinander und sind alle wirklich in der Linie, mit dem Lineal ist perfekt. So, und dann musst du deine Stube reinigen. Dann wird zu sechst wird das Ding auf Hochglanz poliert. So, und wenn du dann nach Hause willst und dann wird Stubenabnahme, dann musst du so, ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, Herr Stabsfeldwebel XY, Jäger Greskowiak meldet Stube 106 zur Abnahme bereit. So, und dann geht der rum und guckt so und nimmt dann seine Hand und geht so mit der Hand über die Leiste, über die Tür, weißt du, die Türleiste, und zieht so da ab und guckt so, oh, ha, hier haben wir ein Staubkorn gefunden und pustet so und sagt, ja, dann müssen wir noch mal, ich komme in einer halben Stunde wieder. Boah, und dann glaubst du, weißt du, du willst deine Bahn bekommen, willst nach Hause, da machst du die Stube sauber und die glänzt, sag ich dir, wenn du das Ding verlässt,
ja, ist geil,
dann glänzt die, also das ist eine geile Zeit gewesen, für die ich sehr dankbar bin, und diese Kultur, das, was wir hier im DBB haben, ich denke auch in verschiedenen Teams, ist so wertvoll, und wie wir das aufbauen können, müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Da habe ich noch viele Fragen und Ideen, auch an dich, aber das machen wir an anderer Stelle.
Wir haben ja noch genug Zeit. Du sag mal, ich habe auf die Strafe angesprochen, weil ich muss los. Und wenn ich zu spät komme, weiß nicht, was mir passiert. Vielleicht wird mir auch der Schädel kahl geschnitten. Aber Arne, es hat großen Spaß gemacht, mein Lieber. Ist immer schön, meine kleine Therapiestunde hier mit dir.
Tut das Gute für die Community der Orlando Magic. Das wird die Menschen freuen. Ich kümmere mich jetzt hier um die Jungs noch ein bisschen, und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Ganz liebe Grüße. Sinne, ja.
Mache ich richtig aus. Sportfrei.
Sportfrei. Tschüssi.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.